herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Freitagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Eigentlich hat er keine Lobby. Eigentlich hört ihm keiner zu. Und das, obwohl er so viel zu erzählen hat. Woraus er besteht zum Beispiel, wie er sich entwickelt, wer so alles in ihm lebt, wie nützlich er für uns ist. Unser Gast heute Abend verleiht ihm eine Stimme, so heißt auch ihr Buch. Die Stimme des, Achtung, des Bodens. Sonja Medwetzki ist heute Abend hier auf dem roten Sofa. Liebe Sonja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute da zu sein.
Und dass der Boden endlich mal gehört wird.
Ja.
Viel gerochen wird da ja auch momentan. Also gerade in den letzten Tagen sind ja Menschen auch mal wieder rausgegangen, als das Wetter so schön war. Was duftet da eigentlich? Dieses, was wir immer so sagen, Waldboden oder wie Natur. Das, was ist es, was da so duftet?
Das ist ein ganz schöner Stoff, das nennt sich Geosmin. Und das ist ein Stoff, den Bodenbakterien herstellen. Das kennt man auch im Sommer, wenn es geregnet hat und dann so dieser, dieser Duft von warmem Sommerregen. Das ist genau dieses Geosmin, was uns dann in die Nase steigt.
Das dünstet also aus dem Boden raus, wenn ein bisschen Feuchtigkeit in den Boden kommt, wenn es ein bisschen wärmer wird, so langsam?
Genau. Und so langsam, so ein bisschen kann man es jetzt im Frühling auch schon erahnen. Ich meine, wenn man auf dem Land lebt, dann kommen auch andere Düfte jetzt gerade noch mit dazu von den Ackerflächen. Aber wirklich so dieser Bodengeruch, den man im Wald auch hat, das ist sozusagen das Aroma der Bodenbakterien.
In diese anderen Düfte werden wir nachher noch hineintauchen. Das möchte ich Ihnen jetzt schon mal ankündigen. Aber tatsächlich ist es so, dieses, wie heißt das, Geosmin?
Geosmin.
Geosmin? Geosmin. Das wird, habe ich gehört, auch in Parfums benutzt mittlerweile?
Genau, also es ist, nennt sich auch Götterblut der Steine und das ist einfach ein Duft, den man auch zum Beispiel in Outdoor-Geschäften zum Beispiel hat, um einfach die Leute so ein bisschen in Kauflaune zu versetzen, dass man so dieses Gefühl von draußen hat und eben auch in Parfums, um da so eine natürliche Note mit reinzubringen.
Faszinierend, was wir jetzt schon Neues über den Boden erfahren haben. Es wird sehr spannend. Dankeschön, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Warum tut eine Schlammpackung eigentlich so gut? Auch darüber werden wir heute Abend sprechen mit Mrs. Boden, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa, Sonja Medwetzki. Ganz herzlich willkommen nochmal. Einen kurzen Überblick über Ihre Arbeit, das, was Sie so treiben, jetzt von Laura Neumeister.
Er ist die Grundlage für unser Leben, ist die Grundlage, auf der wir leben. Unser Boden. Die Welt unter unseren Füßen, für viele ein Mysterium. Für sie eine Leidenschaft, die beim Buddeln im Sandkasten begann. Sonja Medwetzki ist studierte Bodenwissenschaftlerin, Expertin für Bodenschutz. Sie gibt Workshops, berät zu allen Bodenfragen und weiß, welche Rolle dieser fürs Klima und die Ernährung der Weltbevölkerung spielt. Er ist unser ständiger Begleiter, facettenreich und tiefgründig. Ein Kosmos voller Leben. Zeit für den Blick unter die Erdoberfläche. Bodenkundlerin Sonja Medwetzki.
Ich bin über einen Satz eben gerade gestolpert. Beantwortet alle Bodenfragen. Was für Fragen kommen denn da an Sie?
Da kann wirklich jede Menge kommen, denn das Thema Boden taucht in so vielen Bereichen auf. Von daher hat man von der Altlast über den Acker, vom Festivalgelände bis zur Baustelle, von Stadt- und Gartenböden, von Moor und Wald, jede Menge Themen, die dann aufploppen können.
Und über viele dieser Themen werden wir heute ausführlich sprechen. Aber erzählen Sie mir doch mal von Anfang an, warum begeistert Sie der Boden so sehr und das Thema Boden?
Weil er wirklich so vielfältig ist. Ich habe damals angefangen mit einem Geografiestudium und da schaut man ja auf alles, was auf der Erdoberfläche so unterwegs ist. Und dort habe ich dann gemerkt, oh, das Thema Boden ist relativ interessant und habe schon gedacht, da hätte ich mich spezialisiert. Habe aber dann gemerkt, je tiefer man sich mit dem Thema beschäftigt, desto breiter geht der Strauß auf an Themen, die mit dem Boden zu tun haben. Denn das ist die Schnittstelle zwischen unterirdischer und oberirdischer Welt. Und wir Menschen sind auch die ganze Zeit auf dem Boden unterwegs, nehmen ihn meistens nicht wahr. Aber er prägt unseren Alltag wirklich jeden Tag. Und da, ja, die Facetten sind enorm. Und
ich sag's mal ganz offen. Ich bin auf dem Land groß geworden. Und natürlich haben wir als Jungs früher auch immer, hier, guck mal, da sieht man nämlich, als hätte ich es gewusst, dass wir diese Bilder haben. Als Jungs haben wir natürlich auch immer mal Löcher gebuddelt. Wie sind Sie aufgewachsen? Gab es da auch diese erdige Beziehung?
Ja, tatsächlich. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, im Landkreis Osnabrück. Also ganz idyllisch in einem Moorgebiet. Und ja, da sieht man es auch. Ich habe damals noch nicht den Fokus auf dem Boden gehabt, ehrlicherweise. Also im Sandkasten sind wir natürlich dem Boden noch ganz nah, wie wahrscheinlich viele von uns, wenn wir groß werden. Das Thema kam dann aber erst mit der Zeit. Also ich habe natürlich mit meiner Mutter im Gemüsegebet gebuddelt, war mit meinem Vater auf dem Trecker unterwegs. Dieses Bewusstsein, was Boden eigentlich bedeutet, das kam tatsächlich aber dann erst später im Studium.
Was für Wunder beinhaltet der Boden? Ich sage mal so ein ganz einfaches Beispiel, CO2-Speicherung. Da gibt es ja noch viele andere Dinge.
Ja, also der Boden hat es wirklich in sich. Also wenn man da diesen zweiten Blick riskiert und mal nach unten, ganz bewusst nach unten schaut, dann sieht man eben, dass er ein wahrer, ja, ein Superspeicher, kann man schon fast sagen, ist. Für Kohlenstoff, für Nährstoffe, für unglaublich viele Lebewesen, für Wasser, für Luft. Also er spielt wirklich ganz vielen Bereichen eine große Rolle.
Also kann man im Grunde auch sagen, ohne Boden gibt es gar kein Leben.
Es ist tatsächlich so. Wenn man es runterbrechen würde, hätten wir keine Böden. Dann hätten wir auch kein leckeres Frühstücksbrötchen, keine Schokolade. Wir hätten keinen stabilen Untergrund für unsere Häuser. Wir hätten ja keine Ackerflächen. Wir hätten kein sauberes Grundwasser. Deswegen der Boden, es lohnt sich, da öfter mal nach unten zu schauen.
Ja. Also ich bin mir sicher, viele von uns werden ab sofort oder ab heute Abend mal ganz anders nach unten schauen und sich den Boden ein bisschen näher ansehen. Was kann man denn aber auch, viele denken jetzt so langsam früher, was kann man denn dem Boden auch Gutes tun jetzt gerade?
Man kann erst mal schauen, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Denn es ist natürlich immer dieser Begriff Boden, aber es gibt ganz viele verschiedene Bodentypen und auch Bodenarten, also ein sandiger Boden, ein lehmiger Boden. Und je nachdem, womit man es zu tun hat, muss man dem Boden vielleicht gar nicht mehr viel Gutes tun, sondern er ist schon in einem guten Zustand. Oder man schaut eben genau hin und man bringt noch ein bisschen Kompost auf oder man bepflanzt ihn. Also erst mal so ein lockeres Kennenlernen und dann guckt man, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
Was passiert denn eigentlich jetzt gerade im Boden? Also mal anders gefragt, viele Tiere sind im Winterschlaf. Mhm. Der Boden ist im Winter natürlich oft auch gefroren, logischerweise. Oder auch überschwemmt, wie auch immer. Was passiert jetzt gerade im Boden? Wie wacht der Boden wieder auf in diesem Frühjahr?
Also man hat den Eindruck, er sammelt jetzt sozusagen die Kräfte, dass gerade auch, jetzt fängt ja wieder alles an zu blühen. Die ersten Krokusse sind da, die ersten Frühblüher. Und da sieht man wirklich, dass der Boden selber ist eigentlich übers Jahr immer aktiv. Wir kriegen das nur nicht so aktiv mit. Aber jetzt, wenn wirklich auch die Pflanzen wieder anfangen zu sprießen und die Oberfläche aktiv wird, dann nehmen wir das Ganze natürlich auch ganz, ganz anders und viel deutlicher wahr.
Mhm. Dann gucken wir uns jetzt doch einfach mal an, wie man zum Beispiel guten Boden für Pflanzen und Gärten herstellt. Grundlage ist in diesem Fall Mist. Vanessa Kossen.
Wer Pferde hat, der kennt den Mist. Die einen rümpfen die Nase. Stefan Eckel hingegen wittert einen wertvollen Rohstoff. Denn aus Scheiße kann der fruchtbarste Kompost werden. Unverzichtbar, damit Obst und Gemüse wachsen und gedeihen.
Es ist eine Gartengemeinschaft, Gartenfreunde, die sich zusammengefunden haben und gesunde Lebensmittel produzieren wollen. Wir haben 4 Seitenhof, einen Generationshof. Und mir ist wichtig, dass wir wieder zum Wir kommen. Wir haben ja heute in der Gesellschaft eher so dieses Ich. Und ich möchte, dass wir, weil wir können als Gemeinschaft viel mehr erreichen als jeder Einzelne alleine.
Einen kleinen Teil seines Landes hat er der Gartengemeinschaft zum Bewirtschaften überlassen. Dazu gehört auch Horst Reddig, Gärtner und Bodenfachmann. Er berät Stefan und die Gartenfreunde ehrenamtlich. Bis aus Pferdeäppeln Kompost wird, braucht es aber Monate.
Ich sprühe hier jetzt Mikroorganismen auf, die verschiedene Eigenschaften haben, die zum Beispiel Luftstickstoff, also Stickstoff aus der Luft sammeln und in den Boden bringen. Andere helfen der Pflanze bei der Nährstoffversorgung, weil sie eben festsitzende Nährstoffe im Boden lösen, wie zum Beispiel Phosphat oder Kalium oder auch festsitzenden Stickstoff. Und diese Mikroorganismen helfen uns hier eben halt auch, unseren Pferdemist jetzt optimal für unsere Kulturen im Garten zu machen.
Im Mist und Kompost wimmelt es vor Leben.
Hirschhornkäfer, einen weiblichen. Und mal gucken, ob wir noch mehr finden. Ah, guck, ein Engerling. So sieht die Larve aus und daraus wird später dies. Wir haben noch ganz wenige Hirschhornkäfer. Und es ist super schön, dass wir durch unser Wirken hier eine Stätte geschaffen haben, wo die sich entwickeln können und vermehren können.
Vor gut einem halben Jahr war dieser Kompost noch reiner Mist und zum Naserümpfen.
Ja, das ist schon mal super Boden. Es riecht leicht erdig. Das ist ja leicht Waldgeruch. Es pappt ein bisschen zusammen, also das ist optimal.
Dutzende Blaubeersträucher werden heute umgepflanzt. Ab Juli können sie geerntet werden. Dazu muss aber nicht nur das Wetter mitspielen.
Das ist nährstoffreicher Boden, den wir da rankippen, damit die Pflanze eine bessere Wurzelbildung hat, also einen besseren Start nach dem Ausstechen, damit sie optimal anwächst und wir in der Zukunft dann da gute Erträge rausbekommen.
Auch wer biologisch anbaut, muss sich an Auflagen halten und Misthaufen abdecken, damit Inhaltsstoffe nicht in hoher Konzentration an einer Stelle in den Boden versickern. Das geht auch biologisch, mit Vlies aus Wolle und Hanffasern.
Durch die Schafwolle dringt eine gewisse Menge Feuchtigkeit ein. Der überwiegende Teil läuft aber außen ab, weil die Schafwolle gar nicht so viel durchlässt. Der Vorteil der Schafwolle ist jetzt aber gegenüber einer Plastikfolie, wenn es jetzt warm wird, dann fängt von innen die Feuchtigkeit an, wieder zu diffundieren. Also aus dem Mistberg rauszugehen. Aber nie in voller Menge, sondern dass immer eine gewisse Feuchtigkeit zurückbleibt. Und es wird zersetzt und wird aufgefressen vom Bodenleben.
Ich stehe auf dem Riesenberg, scheiße.
Aber auch aus dem wird dieses Jahr noch fruchtbarer Kompost.
Soll ich mal was gestehen? Ich rieche das gerne. Auch Pferdemist und so, oder wenn man übers Land fährt. Ich rieche das einfach gerne, so muss ich einfach mal sagen. So, liebe Sonja, wir haben jetzt hier verschiedene Böden. Und wir wollen Boden noch mal ein bisschen anfassen. Ihnen zu Hause mal zeigen, wie der sich anfasst, wie der aussieht. Und da fangen wir doch einfach mal mit so einem ganz einfachen Boden an, den viele von uns zu Hause im Garten haben oder bei Freunden im Garten, wie auch immer. Das hier, gerade frisch ausgestochen, hat die Kollegin heute. So, zeig das mal hoch. Hier. Das ist ja im Endeffekt so ein ganz normaler Rasen, ne? Also Rasenboden.
Rasenboden.
So durchzeichnet er sich aus.
Also das Schöne ist, er ist schon mal bewachsen. Das ist schon mal sehr viel wert, dass der Boden eine Pflanzendecke hat. Und man sieht hier auch so ein bisschen die Wurzeln, die hier jetzt durch. Es krümelt ein bisschen, aber
ja.
Und wenn man sozusagen den Spaten im eigenen Garten mal reingestochen hat und sowas rausgehoben hat, dann kann man auch einfach mal beherzt zugreifen. Und jetzt sehen wir schon, es krümelt hier ganz gut auseinander. Und man fühlt so ein paar Körner.
Ja.
So ein bisschen sandig. Ja. Also da weiß man schon, das ist relativ ein lockerer Boden, sandiger Boden.
Und ist ein guter Boden hier, ne? Oder?
Sieht erstmal gut aus. Ist die Frage, ist da ein Maulwurfshaufen in der Nähe gewesen?
Weiß ich dann nicht. Keine Ahnung.
Und die dunkle Farbe, das ist einfach der Humus, also der Kohlenstoff, der im Boden gespeichert ist, wenn man so will. Und der ist eben oben im Oberboden oder im Mutterboden genau das, was wir hier eben auch sehen.
So, und der hier, Folge dessen, da ist also wenig Kohlenstoff gespeichert, weil der ist ja nun hier, das ist so ein Sand einfach, ne?
Genau, der kommt sozusagen aus einer Etage tiefer. Und da sieht man aber schön die Bodenart Sand. Wenn man von Boden spricht, dann gibt es immer so diese beiden Begriffe, Bodenart und Bodentyp. Und bei der Bodenart geht es letztendlich um die Körnung. Also wie bei einer Müsli-Mischung, wie groß sind die Körner? Und man kann das ganz schön vergleichen, wenn man jetzt den Sand hat.
Ja, lass mal ein bisschen ruhig, ein bisschen.
Das ist so wie beim Kuchenbacken oder wie beim Keksebacken.
Ja.
Der Sand hat ganz viel Ähnlichkeit mit Zuckerkristallen. Also man kann die Körner, wenn man jetzt genau hinschaut, wirklich gut sehen, man kann sie fühlen. Und wenn wir eine Etage, eine Größenordnung kleiner werden, dann sind wir beim sogenannten Schluff.
Das ist Schluff, auch, okay. Schluff haben wir auch hier.
Schluff haben wir auch hier. Genau, so. Das ist
eine Etage größer.
Kleiner.
Kleiner?
Kleiner. Also die Körner, die sind viel kleiner. Wir haben es hier nochmal in dem Eimer auch ein bisschen schöner. Schluff ist wirklich, also durch so eine mehlige Konsistenz kann man den erkennen.
Ich zeig mal hier.
Da sind wir wieder
Das ist richtig. Das fühlt sich wirklich an, als wenn ich in eine Mehlpackung ginge.
Genau, deswegen. Also wir sind wieder beim Backen und wenn wir so eine mehlige, also es fühlt sich wirklich an wie Mehl. Es bleibt in den Fingerrillen auch richtig schön hängen. Mhm. Und viele kennen den Schluff, also Ton, Schluff und Sand. Das sind die Bodenarten. Der Schluff ist meistens nicht so bekannt. Häufig kennt man den Lehmboden. Das ist die Mischung aus allen dreien.
Okay.
Der Schluff begegnet uns aber manchmal im Badezimmer, zum Beispiel als Heilerde. Wenn man die kaufen kann, die Heilerde, das ist im Prinzip auch nichts anderes als reiner Schluff.
Und das ist ja so Heilerde, die kann man ja kaufen im Drogeriemarkt oder wo auch immer. Mhm. Wie auch, kann man ja auch trinken oder
essen.
Kann man
trinken, essen, kann man, ja. Ne?
Was bewirkt das eigentlich im Körper, wenn man da denn so Schluff ist, also Erde ist quasi?
Der Schluff, der hat eine relativ hohe innere Oberfläche und der ist sehr gut darin zu speichern, Nährstoffe zu speichern, Wasser zu speichern oder eben auch, er wird eben innerlich verwendet, um ja, vielleicht zu viel Säure, wenn man zu viel Magensäure hat.
Also ein bisschen
hat,
zu neutralisieren, genau, quasi im Körper. Ne?
Genau, um da wieder alles so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen.
Siehste, Wunderwerk Boden, Wunderwerk Boden. Sie haben uns auch ein bisschen Ton mitgebracht.
Ja.
Um die nächste Art uns nochmal anzuschauen.
Genau, das sind die ganz kleinen Körner. Die kann man weder sehen noch fühlen, aber das Schöne ist, beim tonigen Boden, den kann man so richtig schön formen. Wenn wir jetzt beim Kuchenbacken bleiben, dann ist es eher so ein Stückchen Butter oder eben wie Kinderknete.
Ja,
also da
ja,
ist man wieder so, ne, wie früher im Sandkasten, da kann man richtig schön mit formen und auch...
Und das ist jetzt noch feiner als Schluff?
Richtig.
Noch feiner als Schluff?
Genau.
Wo kommt die Farbe vom Boden her? Wie entsteht die?
Die hat mit dem Ausgangsmaterial zusammen, hängt mit dem Ausgangsmaterial zusammen. Mhm. Denn letztendlich war am Anfang des Bodens, hatten wir Steine. Und das sind hier in Norddeutschland zum Beispiel die großen Findlinge aus Skandinavien, die mit den Gletschern hergebracht wurden. Wenn man weiter in ja, Richtung Süden kommt, hat man vielleicht einen Buntsandstein, der ist eher rötlich gefärbt. Und wenn diese Steine verwittern, also aus großen Krümeln sozusagen, immer kleinere Krümel werden, dann entsteht langsam Boden und der nimmt natürlich auch die Eigenschaften von dem Gestein letztendlich mit und auch die Farbgebung.
Geht das auch wieder andersrum, dass aus Boden wieder Stein wird?
Zum Teil ja. Das dauert natürlich sehr, sehr lange. Es gibt beispielsweise Ortstein. Das ist eine Verkittung von Bodenkörnern mit Eisen. Und da bekommt Boden wieder eine steinähnliche Festigkeit, einfach durch diese Verkittung mit dem Eisen. Und ständig ist der Boden eigentlich auch in Umbildung. Also es geht sehr, sehr langsam, aber der Boden entwickelt sich die ganze Zeit letztendlich weiter.
Und ich knete hier die ganze Zeit auf diesem Ton rum.
Ja.
Wir haben mal Maulwurf, haben wir auch.
Genau, der Maulwurf.
Den Maulwurf haben wir da.
Das ist eigentlich eine ganz wunderbare Erde. Also wenn man irgendwo sich über einen Maulwurfshaufen ärgert, dann kann man am besten gleich den Eimer holen und einfach die Erde absammeln. Denn das ist eine ganz wunderbare Gartenerde. Also die ist richtig schön locker, die ist schon einmal durchsucht vom Maulwurf.
Ja.
Und die kann man wunderbar dann eben auch im Garten verwenden.
Also weil sie einfach so schön locker ist. Ne? Das ist so das Hauptaugenmerk. Ne?
Genau, die ist hier auch schön dunkelbraun, also hat einen hohen Humusanteil. Und das ist für die Pflanzen natürlich dann eine wunderbare Sache.
Also der Maulwurf ist im Endeffekt auch unser Freund.
Ja.
Wenn er nicht gerade die
das Problem
perfekte Gartenfläche
ja, genau,
zerstört, möglicherweise. Da sind nun mal die Geschmäcker verschieden, das muss man einfach auch verstehen.
Das ist so. Aber ein Maulwurf ist an sich ein wunderbares Zeichen eigentlich für einen gesunden Boden. Denn wo der Maulwurf ist, sind auch viele Regenwürmer. Die mag der Maulwurf besonders gerne. Und Regenwürmer sind eben nur dort vorhanden, wo es dem Boden noch gut geht.
Wie Regenwürmer arbeiten, schauen wir uns gleich an. Ich möchte aber noch mal wissen, man macht ja oft so Moorbäder, so Schlammbäder. Mhm. Warum tut denn auch Sand oder so, na Quatsch, Sand, aber Boden, bestimmte Bodenarten von außen, warum tut das gut?
Letztendlich ist das auch dieser Effekt, dass der Boden natürlich auch die Haut beruhigt. Also gerade wenn man vielleicht auch mit Hautproblemen so ein bisschen was zu tun hat.
Neurodermitis zum Beispiel.
Beispielsweise, genau. Moorbäder sind auf der anderen Seite aber auch so eine warme Anwendung. Also da wird man sozusagen in so eine Art Fieber versetzt.
So irgendwie Fango wahrscheinlich auch.
Genau,
ne?
Dass dann wirklich auch der ganze Körper einmal in Wallung gerät und wirklich auch anfängt, das Immunsystem zu arbeiten. Und zusammen mit dem mit diesem Effekt, dass der Torf das aufnimmt, hat man dann hinterher wirklich so dieses wohlige Erholungsgefühl.
Sie haben auch noch Kompost mitgebracht, oder wir haben Kompost mitgebracht. Zeigen wir mal hier. Das ist jetzt Kompost, wie er entstanden ist über mehrere Monate, Jahre möglicherweise.
Genau, also Kompost ist ja im Prinzip ein menschgemachter organischer Dünger sozusagen, also Pflanzenreste. Und wenn man hier so reinfällt, hier haben wir auch keine mineralischen Körner, also keine
Steinkrümel.
Weil
das ist ja kein Sand mehr in dem Fall.
Genau, das sind nur Pflanzenreste.
Ja.
Das sind wirklich Pflanzenreste oder was eben in der Küche so an Grünabfall angefallen ist. Und das ist wirklich dann ein schöner organischer Dünger. Also ganz, ganz locker, auch wirklich dunkel. Und das kann man dann im Boden ausbringen, wenn man jetzt zum Beispiel einen sandigen Garten hat und der Sand ist nicht besonders gut da drin, Nährstoffe und Wasser zu halten, zu speichern. Und da kann man mit so einer Gabe Kompost das Ganze auch verbessern.
Ist denn da zum Beispiel, man gibt ja oft auch hier wie Blumenerde und sowas, ist das genau das hier, so Blumenerde, ist das das Richtige, was man so im Gartencenter kaufen kann?
Das geht in die Richtung, genau. Da muss man aber bei der Blumenerde im Supermarkt oder im Gartencenter einfach mal, es kommt immer auf die Zutaten drauf an. Also wirklich einmal auf die Inhaltsstoffe gucken. Mittlerweile geht der Trend schon dahin, dass viel torffrei Blumenerde auch verkauft wird. Das war früher noch ganz anders. Aber der Torf ist tatsächlich im Moor am besten aufgehoben und eben nicht in der Blumenerde. Und da sind jetzt auch wirklich die Erdenhersteller immer mehr dabei zu schauen, was gibt es für andere pflanzliche Materialien, um eben dann auch diese Effekte für die Blumenerde sicherzustellen.
Weil Torf zum Beispiel ein sehr, sehr großer CO2-Speicher ist. Und diese Speicherung hört natürlich auf, wenn man Torf dann wieder abbaut.
Genau.
Und auch Feuchtflächen, gehende Moorflächen werden dann natürlich auch trocken.
Genau, also Moor ist am besten wirklich nass und sollte auch nass bleiben oder wenn möglich wieder nass werden und muss dann eben nicht in Blumensäcke abgefüllt werden.
Wie lange dauert das, wenn ich zu Hause immer schön sammle in meiner Biotonne Fruchtreste, Kaffeefilter, was es da so alles gibt? Wie lange dauert das, bis das denn so zersetzt ist in solch eine Komposterde?
Hängt ein bisschen von den Temperatur- und Wasserverhältnissen ab. So ein guter Kompost, der braucht schon so ein Jahr, bis er wirklich dann auch umgesetzt ist. Und es hängt von den Bewohnern ab. Also wie viele Würmer, kleine Bakterien, Käfer, Mikroorganismen sind da fleißig am Werk.
Und die schauen wir uns jetzt mal an. Diese Bewohner, die schauen wir uns jetzt nämlich mal an. Diese kleinen Helfer im Kompost. Mal ein ganz genauer Blick darauf. Britta Kunft.
Heute auf dem Speiseplan frisches Gemüse. Nicht nur für Menschen, auch für Millionen Tiere fällt in dieser Küche was ab. Fütterungszeit für die Bodentiere im Garten. Die Komposttonne ist unten offen. Die Delikatessen auf der blanken Erde locken die üblichen Bekannten aus der Unterwelt an. Gleich mehrere Wurmarten treffen sich zum Festschmaus. Videoanruf bei einer, die sich damit auskennt. Dr. Nicole Scheunemann, Leiterin der Bodenzoologie vom Senckenberg-Museum für Naturkunde.
Wenn Sie jetzt Sachen in Ihren Kompost reinwerfen, dann warten die Regenwürmer erstmal, bis das so ein bisschen angerottet ist, so ein paar Tage. Es wird dann weicher, es wird häufig auch ein bisschen flüssiger, denn es wird von Mikroorganismen besiedelt. Und die fangen schon mal an, das so ein bisschen vorzuverdauen. Der Regenwurm kommt dann, schnappt es sich mit seiner Mundöffnung und der Lippe, die er hat, und zieht es dann rein in seinen Schlund. Der hat nämlich einen sehr muskulösen Schlund, verdaut das Ganze und das, was dann hinten rauskommt, das ist der Humus, den wir alle haben wollen.
Noch so ein Tier fürs Grobe ist die Assel. Sie gehört zu den Krebstieren und braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit beim Zerkleinern.
Sie knabbern das auch ab. Sie haben keine Zähne, sondern aber so Mundwerkzeuge, mit denen sie das so ein bisschen abpflücken können.
Mitten im Gewimmel ein gefleckter Doppelfüßer. Nicole Scheunemanns Kollegen vom Senckenberg in Görlitz haben die Tierwelt des Bodens in einer virtuellen 3D-Welt zusammengetragen. Entstanden ist ein beeindruckendes, interaktives Abenteuer-Bodenleben. Wer sich eine VR-Brille aufsetzt, kann sich schrumpfen lassen und den Bodentieren in dieser künstlichen 360-Grad-Welt auf Augenhöhe begegnen. Milben und Springschwänzen zum Beispiel. Die spielen beim Abbauprozess im Kompost nämlich eine wichtige Rolle.
Die gehören zu den Sekundärzersetzern. Das heißt, die fressen nicht direkt das Pflanzenmaterial, sondern die fressen die Pilze und Bakterien, die da drauf wachsen. Also die warten wirklich, wenn sie da jetzt was reinschmeißen in den Kompost, bis da ein schöner Rasen aus Bakterien oder ein schönes Pilzgeflecht aus Schimmelpilzen draufgewachsen ist und fressen dann vor allem diese Mikroorganismen.
Springschwänze sind wenig pigmentiert oder weiß, weil sie tief unten in den Zwischenräumen am Pilzgeflecht nagen. Wenn sie zusammen mit den kugeligen Milben fleißig die Bakterien und Pilze vom Kompost abweiden, beschleunigt das erstaunlicherweise das Pilzwachstum.
Die Pilze bestehen ja hauptsächlich aus einem Geflecht, das im Boden verbreitet ist. Und wenn jetzt auf der einen Seite des Geflechts Milben oder auch Springschwänze dran fressen, dann ist das ein Signal für das Geflecht auf der anderen Seite, da schneller zu wachsen, möglichst schnell wegzukommen von dem Fraß. Das heißt, dadurch, dass die Milben und Springschwänze kommen und an den Pilzen fressen, heizen sie diesen ganzen Prozess an.
Kein Wunder, dass die Küchenabfälle immer so zügig aufgegessen werden. Wir wünschen der Lebensgemeinschaft in der Komposttonne weiterhin guten Appetit.
Ja, die Komposttonne. Nie sind wir ihr so nah gekommen wie heute. Eben gerade war die Rede von Springschwänzen. Und da habe ich etwas sehr Interessantes erfahren. Bei uns in Norddeutschland sehen diese Springschwänze eigentlich ein bisschen langweilig aus. Wie sehen die international aus, diese Springschwänze?
Also die gibt es in allen Farben und Formen. Also die Springschwänze bei uns, die haben halt, also die heißen einfach Springschwänze, weil die unterm Bauch so eine Sprunggabel haben. Und wenn man im Garten arbeitet, dann sieht man vielleicht mal im Augenwinkel, dass da was weghuscht. Das sind dann meistens die kleinen Gesellen. Sind auch maximal so 1-2 Millimeter groß. Aber die sind auf der ganzen Welt verbreitet. Die gibt es in Gelb und Blau, in Lila. Manchmal sehen die aus wie kleine Punks, manchmal wie kleine Dinosaurier. Also da ist einfach die Farben- und Formvielfalt enorm.
Was da so alles auf dem Boden drauf ist, das ist ja faszinierend. Und ich finde es übrigens sehr schön, dass wir heute mal mit dreckigen Fingernägeln in der Sendung sein können, weil wir natürlich vorher so ein bisschen eben gerade im Boden, hier guck mal, man sieht's, ja, man sieht aber, der Schluff hat alles gelb gelassen, ne? Da ist nichts Braunes mehr drunter gekommen. Das ist alles gelb unter den Fingernägeln inzwischen. Das ist, wird schwer sein, das nachher dann irgendwie noch mal wegzubekommen. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Stimme des Bodens. Finde ich ganz toll, dass der Boden einfach mal tatsächlich gehört wird, weil er ja so wichtig ist einfach auch. Sie beschreiben darin auch, dass es natürlich Menschen gibt, die Whisky, die Wein schmecken können und daraus erkennen können oder Rückschlüsse schließen können, über das Anbaugebiet beim Wein oder wie der behandelt wurde beim Whisky. Wie funktioniert das?
Das ist letztendlich ja die Herkunft von ganz vielen Lebensmitteln, ob wir sie jetzt essen oder trinken. Und die meisten Zutaten sind im Boden oder auf dem Boden gewachsen. Und beim Wein spielt es natürlich eine Rolle, wo der Boden auch oder wo der Wein auf welchem Boden dann letztendlich gewachsen ist. Das ist das sogenannte Terroir, also diese Umgebungseffekte sozusagen. Also es ist ein eher saurer Boden letztendlich. Ist es auf einem Schiefer oder ist es ein kalkhaltiger Untergrund? Und da gibt es wirklich Experten, die dann da
die das
auch
rausschmecken
diese,
können. Ja. Genau, also das sind nicht nur Aufschneider, sondern das stimmt tatsächlich. Das können Sie als Bodenexperte bestätigen.
Verbindung dazu, genau. Und beim Whisky ist die Verbindung ganz häufig, also was wirklich so dieses besondere Aroma ausmacht, der Torf. Also Torf soll natürlich im Moor eigentlich bleiben, das Thema hatten wir eben, aber in kleinen Mengen wird er eben auch in der Whisky-Destillerie dann genutzt und verbrannt. Und dieser torfige Rauch, der spiegelt sich dann letztendlich auch in so einem Gläschen Whisky wieder.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch von Bodenhorizont. Das muss man sich vorstellen, sagen Sie es.
Ja, das ist so ein bisschen die Thematik, spreche ich jetzt in der Bodenkunde oder in der Geologie. Die Geologen, die sprechen gerne von Schichten. Also wenn wir waagerechte Schichten haben, wie in einem Tortenboden auch. Und in der Bodenkunde, da wird noch mal feiner untergliedert. Also wirklich in einzelne Bodenhorizonte, also einfach weitgehend waagerechte Schichtungen. Und die spiegeln wieder, wie ein Boden entstanden ist. Also jeder Horizont hat ein Stück Landschaftsgeschichte in sich sozusagen.
Wir können mal ein kleines Beispiel zeigen. Und zwar ist das ein Boden, ein Paraboden, Harburger Gegend, also rund um Hamburg. Da wollen wir mal eben, vielleicht können Sie mal anhand dessen ein bisschen was erzählen, zu dem, wie der Boden hier entstanden ist, wie er auch aufgebaut ist. Vielleicht können wir das mal ein bisschen näher sehen.
Ja, also das ist ein schöner, falls jemand noch am Wochenende einen kleinen Ausflug machen möchte. Also da Harburger Berge ist ein sehr, sehr schöner Bodenpfad, wo man auch wirklich mal unter die Oberfläche blicken kann. Und das hier ist jetzt eine sogenannte Para-Braunerde. Auf Fotos ist es immer ein bisschen schwierig mit der Ferndiagnose, aber man sieht auf jeden Fall oben schön den dunkelbraunen Oberboden, genau, oder Mutterboden. Das ist wirklich häufig so die oberen 20, 30 Zentimeter, die dunkel gefärbt sind. Das ist der sogenannte A-Horizont. Also Bodenkundler haben ganz, ganz viele Abkürzungen für die verschiedenen Horizonte, wie die auch entstanden sind. Aber so mit dem bloßen Auge kann man einfach anhand der Farbe schon ganz schön auch unterschiedliche Merkmale erkennen. Und so ein Bodenhorizont, im unteren Bereich ist er jetzt etwas heller, Es gibt Horizonte, die sind gefleckt, die haben ja so eine Rostfleckung. Es gibt Bereiche, die sind grau oder weiß, von schwarz bis orange. Da sind ganz viele Farben und Formen auch zu finden.
Ganz interessanten Boden finde ich auch. Ich nenne das immer so Kiesgrubenboden, obwohl das, glaube ich, gar keine Kiesgrube ist. Aber ich kenne das aus meiner Jugend, dass da halt immer gab es immer so Gruben. Und da wurde halt viel Sand rausgeholt. Ja. Das waren so sandige, für Bauarbeiten oder für wie auch immer, auch als Streusand für Straßen, wenn es im Winter glatt war. Da sind dann riesige Flächen entstanden, jetzt sagen wir mal. Das war dann aber auch teilweise hart. Da haben viele auch Löcher oder Buden oder Höhlen gebaut. Und die Eltern haben immer gewarnt davor, Achtung, das kann einkrachen.
Ja, das nicht ganz unbegründet, aber solche Sandgruben sind natürlich also für Bodenkundler auch toll, weil man da wirklich auch einmal diesen Schnitt durch die Horizonte bis hinunter in den geologischen Untergrund dann auch hat. Dieses Beispiel ist jetzt ein sogenannter Pozzolboden, also ein ganz typischer Bodentyp, der auf Sand entsteht. Und dort haben wir oben eben nicht mehr diese dunkelbraune Schicht, die ist sozusagen eine Etage nach unten gesackt, einfach durch Sickerwasser. Der Boden ist relativ sauer, hat einen niedrigen pH-Wert und dadurch entstehen dann im sogenannten Unterboden, also in dem unteren Bereich, dann so rostige Farben oder auch mal schwarze Bänder, dunkle Verlagerungen. Und wir haben auch nicht mehr diese horizontale Grenzlinie, sondern es ist zum Teil auch so tropfenförmig, girlandenförmig. Also für den Ackerstandort nicht so optimal, aber optisch sehr, sehr schön.
Beim Thema Sand meine ich gehört zu haben oder zu wissen, so logischerweise auch, dass Sand für Beton zum Beispiel nicht aus der, in der Wüste würde man jetzt denken, da gibt es ja unglaublich viel Sand. Mhm. Da könnte man doch den ganzen Sand benutzen für Beton oder wie auch immer oder für was man auch immer da jetzt braucht. Geht aber nicht. Deswegen ist Sand so ein wertvolles Gut, weil der zu rund ist in der Wüste.
Der ist zu abgeschliffen, also durch den Wind und durch die Entstehungsgeschichte von den Sandkörnern letztendlich. Deswegen, es braucht immer so eine gewisse Verkantung. Mhm. Und dafür ist der einfach zu glatt.
So. Boden, haben wir schon gehört, ist die Grundlage allen Lebens und auch natürlich der Nahrung. Das schmeckt mit Sora und der etwas, ich möchte mal sagen, schönere Version eines Klassikers, den ich gerade erst neulich in einem Möbelhaus gegessen habe.
Moin und hallo, hejsan alihupa. Wir machen heute mal wieder ein schwedisches Rezept und ich glaube, jeder kennt es. Wir machen köttbullar oder wie die Schweden sagen, köttbullar. Und diese kleinen Hackbällchen haben eine besondere Zutat, die wir wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Da kommt nämlich Sahne rein und die macht es so besonders lecker. Ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt. Es gibt kein klassisches Kartoffelpüree dazu, sondern wir machen das mit Pasta in dieser cremigen Rahmsoße. Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Hackmasse. Ich habe hier Hack, Rind und Schwein gemischt und jetzt machen wir diese Sahnemischung. Dafür gebe ich Sahne in eine Schüssel. Da kommt jetzt ein bisschen Paniermehl dazu und auch schon mal ein Ei. Ein bisschen Senf, Salz natürlich, Pfeffer. Und auch eine Zwiebel, aber die brauchen wir extrem fein. Deswegen werde ich sie nicht schneiden, sondern mit so einer Vierkantreibe reiben. Das gebe ich jetzt zum Hackfleisch dazu und dann wird das Ganze vermengt. So, und jetzt können wir uns eigentlich auch schon ums Formen kümmern. Der einfachste Trick, die Hackbällchen in die gleiche Größe zu bekommen, ist einfach so ein Eisportionierer. Die gibt es in verschiedenen Größen. Und dann werden auch die Fleischbällchen immer gleich groß. Und am besten macht man sich die Hände so ein bisschen nass, dann kann man sie besser rollen. Und jetzt können wir sie auch schon braten. Dafür habe ich jetzt hier eine heiße Pfanne. Da kommt ein bisschen Öl rein. Und jetzt können wir diese kleinen Köttbullar in der Pfanne ausbacken. Wichtig ist, dass die einmal scharf angebraten werden. Die werden jetzt hier noch bei 80 Grad warm gehalten und kommen dann auch wieder zurück in die Soße. Da garen sie dann noch mal zu Ende. Und jetzt haben wir hier natürlich den ganzen Geschmack drin. Hier ist das Fett von den Frikadellen, hier sind diese Röstaromen drin und daraus machen wir jetzt unsere Soße. Das heißt, wir gießen das Ganze jetzt mit Brühe auf. Ich habe hier Rinderfond. Ein bisschen Weißwein. Da kommt jetzt noch Sojasauce dazu. Zum einen für die Farbe und zum anderen natürlich auch für diesen Salzgehalt. Und der Rest Sahne. Jetzt schmeißen wir noch ein Lorbeerblatt mit rein. Und um da jetzt diesen skandinavischen Touch reinzubringen und die Säure so ein bisschen auszubalancieren, habe ich hier Preiselbeeren. Davon geben wir jetzt auch einen Löffel da rein. Ich weiß, diese Soße ist auch so schon ziemlich gehaltvoll, aber ich sag's euch, ein kleiner Klecks Creme Fraiche, ja, bringt diese Soße nochmal auf ein ganz anderes Level. Und um die Soße jetzt noch ein bisschen anzudicken, kommt ein bisschen Stärke rein. Jetzt gehen unsere Fleischbällchen zurück in die Soße, können dann da gar ziehen. Und wir können in der Zwischenzeit die Pasta kochen. Ein schnell gemachtes Gericht mit einem skandinavisch-schwedischen Touch, welches sich unbedingt lohnt nachzumachen. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ach so, das schmeckt natürlich.
Ja, ich möchte mal sagen, das schmeckt und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel besser als das, was man da so sonst genießen kann beim Klassiker im Möbelhaus. So, aber das ist trotzdem auch, ist ja günstig da, darf man auch nicht vergessen. So, liebe Sonja, eben gerade haben wir gesehen, das war das, was Sie sagen, hätten wir jetzt Schrimps mit Algensalat gemacht, dann hätten wir keinen Boden gebraucht, aber alles, alle Zutaten, die Sora da eben verkocht hat, mit benutzt hat, alle irgendwie, Basis ist irgendwie, brauchen wir Boden dazu, ja, ne? Was kann man denn dem Boden Schlechtes tun? Oder was ist denn die Gefahr für den Boden?
Ja, die Liste ist relativ lang, was man dem Boden tun kann. Das ist einfach auch oft aus Unbewusstheit, dass man mit dem Boden umgeht, als wäre er ein Baustoff, ein lebloses Material. Aber Boden ist eben, wie wir eben auch gesehen haben, unheimlich lebendig. Also das ist wirklich ja, wie eine Großstadt. Also da wimmelt es unheimlich drin. Und deswegen ist es auch daran, diese Lebendigkeit zu erhalten. Und wenn wir natürlich, wir bauen sehr gerne und wir betonieren, wir asphaltieren, das heißt...
Da, wo eine Straße ist, kann natürlich kein Boden mehr sein.
Richtig.
Klar.
Also zumindest keine Lebendigkeit, kein lebendiger Boden. Er kann dort kein Wasser mehr speichern, er kann dort keinen neuen Kohlenstoff mehr aufnehmen. Ist sozusagen erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Auf der anderen Seite, wenn wir mit großen und schweren Maschinen über den Boden fahren und er vielleicht in dem Moment zu nass ist und sehr stark verdichtet, dann haben wir auch die Bodenfunktion extrem eingeschränkt.
Also intensive Landwirtschaft wäre da ein Problemfall zum Beispiel?
Zum Beispiel oder auch im Wald mit großen Maschinen. Also es geht immer darum, was für eine Tragfähigkeit hat der Boden, also was macht er noch mit? Und wenn diese Verdichtung einmal im Boden drin ist, dann ist es wirklich sehr schwer, die wieder rauszubekommen.
Deswegen werden im Harz auch Holzausnahmen aus den Wäldern oft mit Pferden gemacht, damit eben da nicht so der Boden so verdichtet wird.
Genau, also mittlerweile, die Technik geht da natürlich auch mit. Also es gibt viele Maschinen, die da auch drauf reagieren, mit entsprechend Reifendruck, geringere Gewichte. Aber man muss eben gucken, zu welchem Zeitpunkt ist man auf dem Boden unterwegs.
Was ist denn so mit so Flüssigkeiten? Mir fällt da so das Bild von der Tankstelle ein, wo natürlich immer ein Tropfen Benzin irgendwie denn doch irgendwie runterläuft. Wahrscheinlich haben die unten drin einen Auffangbecken, logischerweise. Das wird vielleicht auch dicht gemacht, wie auch immer. Aber es gibt natürlich immer mal was irgendwie was überschwappt. Wie gefährlich ist das für den Boden?
Das ist natürlich ein bunter Cocktail an Stoffen, die oben reinsickern können und dann natürlich auch im Boden bleiben. Also es gibt Bodenbakterien, die haben sich darauf spezialisiert. Also die mögen besonders gerne zum Beispiel Mineralöle. Aber dieser Boden ist natürlich auch für den Menschen einfach ein Problem. Also wir haben in Deutschland auch viele Altlastenstandorte, wo man damals noch nicht darauf geachtet hat, dass der Boden ein Speicher ist für Nährstoffe, aber auch für Schadstoffe und natürlich auch eine ganze Zeit lang diese Stoffe speichert und wir heutzutage damit umgehen müssen.
So, und jetzt haben wir noch 20 Sekunden Zeit, um auszurufen, es gibt ihn, den Boden des Jahres. Man hätte es nicht gedacht, es gibt den Vogel des Jahres, es gibt den Baum des Jahres, es gibt auch den Boden des Jahres. Und das ist dieses Jahr der Rendzina-Boden.
Die Rendzina.
Die Rendzina. Und zwar findet man diesen Boden auf Rügen zum Beispiel. Was zeichnet diesen Boden ganz kurz aus?
Auf Kalkgestein. Also das sind kalkige Standorte, auch besonders für zum Beispiel die Kalkbuchenwälder. Also ganz tolle Natur, die auf diesen Rendzinen auch wächst.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Die Stimme des Bodens.
Vielen Dank.
Toll, dass Sie da waren. Morgen. Ja, Mensch, da kommt ein Hammerfilm in die Kinos. Köln 75. Und wir haben die Hauptdarstellerin Marla Emde morgen bei uns auf dem roten Sofa. Marla Emde, morgen aus Köln 75, bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.